Beyond Page Views. Der Analytics-Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
Einen wunderschönen guten Tag und hier ist Michael Janssen und virtuell neben mir sitzt der
Markus Bersch. Hallo und herzlich willkommen. Heute sitze ich übrigens virtuell gar nicht in meinem Büro wie üblich, sondern heute, weil Sonntag ist, hier wo wir aufnehmen, auch mal zu Hause. Ich hoffe, das funktioniert mit der Tonqualität. Es ist ein anderes Headset, es ist eine etwas andere Internetverbindung, aber wird schon schief gehen.
Klar, kriegen wir hin. Wir haben unsere Technik ein bisschen angepasst an die Situation, damit wir uns euch heute das optimale Ergebnis liefern können. Ich sitze wie immer oder wie so oft in Köln in meinem Büro und los geht's. Wir haben heute auch ein Thema des Tages, unser Ding des Monats. Das ist der Google Tech Manager. Aber dazu kommen wir nach unserem Housekeeping und unserem 4-Wochen-Rückblick. Aber los geht's mit dem Housekeeping. Und da hat der Mike uns einen Vorschlag gemacht, oder dir, Markus, vielmehr.
Genau, ich hatte darum gebeten, ja, mir Vorschläge zu machen, auch für englischsprachige Podcasts, die sich im weitesten Sinne mit der Webanalyse befassen. Da hat mir der Mike ein paar Vorschläge gemacht. Danke dafür. Ich habe die alle drei im Moment noch in meinem Podcatcher. Ich bin mir nicht sicher, ob die alle drei drin bleiben. Aber vielleicht muss man auch mal zwei oder drei Sendungen abwarten, um sich darauf einzulassen. Warten wir es ab. Dann, um die Podcast-Landschaft abzurunden, auf Termfrequenz gibt es auch einen neuen Podcast. Den gab es, glaube ich, auch schon zur letzten Sendung, aber da haben wir nicht drauf hingewiesen, wenn ich mich recht entsinne. Nämlich der 404-Podcast vom André Goldmann. Wer also nur hier unseren Feed abonniert hat und nicht den Termfrequenz-Hauptfeed, wird das vielleicht nicht mitbekommen haben und der soll da gerne bitte nochmal nachschauen.
Genau, aber ich meine, wir hätten ihn auch schon genannt, aber wenn nicht, dann Doppelheld besser. Genauso haben wir ja auch noch auf Termfrequenz die Social Media Nerds. Auch die haben eine Folge schon geliefert und ich hoffe, dass sie bald ihre nächste Folge liefern. Und dann sind wir eventuell auch bald schon Gast. Gefragt haben sie schon? Schauen wir mal. Aber erstmal dürfen wir noch eine Folge liefern. Genau, das war unser Housekeeping. Bei den iTunes-Kommentaren gibt es noch nicht so viel mehr. Darum denkt bitte dran, bei iTunes zu kommentieren und natürlich zu bewerten, damit wir der beste Analytics-Podcast bei iTunes werden. Und auf geht's zum Rückblick für die letzten 4 Wochen. Da geht's los mit einem Beitrag von dir, Markus.
Genau, da muss ich die Regel gleich brechen, weil der eben nicht aus den letzten 4 Wochen ist. Der ist nämlich schon vom 2.2., aber der ist mir irgendwie untergegangen. Trotzdem finde ich den ganz gut. Der ist auf onlinemetrics.com erschienen und es ist auch eine Google Analytics Tools Übersicht. Und ich liebe Tool-Übersichten und deswegen verlinken wir das Ding hier auch nochmal. Da sind viele Sachen drin, die wir hier auch zum Teil auch schon angesprochen haben. Da war das eine oder andere drin, was ich vom Namen her kannte, aber mir noch nicht angeschaut habe. Und ich nutze das dann immer als Gelegenheit, mir Tools in den Kalender zu schieben und irgendwann, wenn dann mal Zeit dafür ist, mir das mal anzuschauen. Da sind ein paar dabei gewesen. Wenn ich da irgendwas Bahnbrechendes finde, gibt es dazu bestimmt auch mal einen Blogbeitrag oder so.
Genau, da waren auch ein paar dabei, die wir später noch nennen werden bei unserem Ding des Monats.
Genau.
Die automatisch da auch mit drin sind.
Die kommen noch dran, aber die werden dann wahrscheinlich separat verlinkt, schauen wir mal.
Genau, Nummer 2 unseres 4-Wochen-Rückblicks ist, dass Google, dass wir jetzt menschlich fragen können und Analytics antwortet. Das, was Power BI von Microsoft schon länger hat, hat Google jetzt auch drin. Und zwar soll es gerade, um die Stakeholder mit ins Boot zu bekommen, einfacher werden, dass die ihre Antworten bekommen, die sie gerne hätten. Und darum ist halt geplant, dass das Ding immer besser wird und irgendwann echte Antworten geben kann auf Fragen, die Nutzer drängen, was sie gerne wissen möchten. Ja. Also ich habe es noch nirgendwo in meinem Account. Hast du es schon bei dir irgendwo im Account?
Nee, ich habe extra in meinem auf Englisch umgestellten Analytics mal ein paar Konten aufgemacht, aber ich habe es noch nirgendwo gesehen. Kurz oder lang werden wir es aber auf jeden Fall kriegen. Das ist ja genau das Feature, worüber wir jetzt eigentlich schon zweimal gesprochen haben. Ne? Einmal in der Sendung mit dem Timo. Wir ja gesagt hatten, dass eigentlich im letztes Jahr schon im Livestream davon ja eigentlich einiges schon zu sehen war. Und dann hatten wir es dieses Jahr für den Produktankündigungs-Livestream erwartet, ist ausgeblieben, jetzt kommt's aber dann tatsächlich. Und ich bin gespannt, ne, weil, wie du schon sagtest, also für jemanden, der sich jeden Tag mit Webanalyse auseinandersetzt, der ist es wahrscheinlich auch gewohnt, sich die Antworten in Reports zu suchen. Trotzdem kann man ja mal versuchen, ob es auf diese Weise viel einfacher ist, sowas rauszufinden, wie hat sich der Traffic aus Quelle XY in den letzten 6 Monaten entwickelt. Das
genau,
sind
und ja,
ein paar Klicks normalerweise, und wenn ich den Report gleich geliefert bekomme, nachdem ich die Frage gestellt habe, sollte das eigentlich auch dem Power-User Zeit sparen.
Genau, und halt mittelfristig ja auch sagen, woher genau der Traffic kam oder warum mehr Traffic geworden ist, diese Warum-Fragen auch noch kommen. Und das soll dann ja auch alles auf der kleinen, auf dem Android auf jeden Fall in der Analytics-App kommen. Und das habe ich ja schon vor einem halben Jahr gesehen in London beim Daniel Weisberg. Das war schon eindrucksvoll. Ich glaube, jetzt darf ich das auch erwähnen, dass ich es gesehen habe. Das war schon sehr, sehr cool, dass man einfach mit seinem Telefon redet und das einem die aktuellen Daten gibt.
Ja, also ich freue mich drauf. Gefunden habe ich es noch nirgendwo. Aber das heißt ja nichts.
Und der Alexander Holl hat wieder was veröffentlicht.
Genau. Der hat uns zu unserer Meinung gefragt und sich damit in unseren 4-Wochen-Rückblick gemogelt mit einem Beitrag zu, auch wirklich guten Beitrag zu berechneten Messwerten, also Calculated Metrics, was man damit machen kann, wofür die eigentlich gut sind, und ein ziemlich umfassendes Ding auch mit mehreren sehr guten Beispielen. Den verlinken wir auch.
Natürlich. So. Genau, und dann mal eins, worüber ich gestolpert bin bei unseren Freunden von Lunametrics, und zwar manchmal kann es passieren, dass Analytics einfach nicht mehr funktioniert, und dann schaut euch einfach mal an Content Security Policy, da haben wir den Blogbeitrag verlinkt, was das ist, es steht auch in der Wikipedia, ganz wichtig, das ist etwas, womit blockiert werden kann, dass Analytics oder der Tag Manager oder anderes JavaScript ausgeführt wird. Das heißt, wenn das aktiv ist, kann es passieren, dass ihr keine Daten mehr bekommt. Ihr seht es nicht im HTML-Quelltext, sondern im HTTP-Header. Da könnt ihr es dann entdecken, und das kann echte Probleme bringen und ist dann echt doof. Darum einfach mal durchlesen und im Hinterkopf behalten, falls ihr ein Projekt übernehmt, wo ihr euch wundert, dass keine Daten durchgehen.
Also JavaScript aus fremden Quellen, beziehungsweise nicht von der eigenen Domain. Ne? Darum geht's.
Genau, genau. Aber das haben wir ja beim Tag Manager extrem.
Ja, ja, genau. Das ist den selber hosten können wir ja noch nicht.
Genau, aber bitte nicht auf die Idee kommen, jetzt einfach eine Content Security Policy aufbauen und eintragen und basteln. Ihr müsst es nicht machen. Nur wenn ihr gezwungen werdet, dann soll das jemand machen, der sich damit auskennt, weil das nicht so einfach ist. Das ist so ähnlich wie diese TXT-Einträge beim Nameserver, die immer irgendwie aufgebaut sein müssen. Sonst kann man alles kaputt spielen. Aber das auch nur am Rande. Und jetzt haben wir noch einen Punkt in den letzten 4 Wochen, und zwar: Es wird jetzt immer wieder Änderungen an der UI von Analytics geben, kleine Verbesserungen, hier mal was geändert, da mal was geändert. Das ist nicht ganz so schön für Screenshots in Vorträgen oder Büchern, aber wir hoffen, dass dadurch Analytics auch ein bisschen einfach generell wird. Noch irgendwas hinzuzufügen, Markus?
Nö, eigentlich nicht. Also die in dem Beitrag jetzt hier bei den Insights gezeigten Änderungen zum Beispiel, die sehe ich auch schon, hatte mich auch schon dran gewöhnt. Ich glaube, die sind auch schon so ein bisschen länger da.
Ja.
Als erstes ist mir halt aufgefallen, und in dem Zusammenhang, es kann jetzt daran liegen, dass es einfach nur eine andere Hintergrundfarbe ist. Wenn jetzt ein Report auf 100% der Sessions basiert, dann ist da so ein schöner grüner Haken dran. Ich glaube, da stand vorher einfach nur ein 100 oder so. Das sind halt so Kleinigkeiten, die aber das Leben nicht stören. Ne? Nur tatsächlich jemand, der dauernd Printscreens machen muss, um seine Bücher abzudaten, für den ist das wahrscheinlich nervig.
Genau, Grüße an die Luna Parks von hier aus.
Inzwischen sollte ja auch eigentlich jeder diese Startseite bekommen haben in seinem Analytics, oder? Ich sehe die jetzt eigentlich überall.
Ich habe die jetzt auch überall, die ist ganz nett. Also ich habe schon mal überlegt, ob eventuell die Dashboards irgendwann so aussehen, wenn man so schöne Sachen damit bauen kann. Oder ob es halt eine nähere Integration in Data Studio gibt für die Dashboards. Weil so wie die Dashboards jetzt sind, helfen die ja nicht viel.
Nee, es wäre schon logisch, dass man das genauso machen kann. Das erste Problem, was ich da hatte, als ich reingekommen bin in Analytics, muss ich gestehen, und auf diese Startseite gestoßen bin, ist so, verdammt nochmal, wo stelle ich denn jetzt den Zeitraum ein? Bis ich dann begriffen habe, dass ich auf dem Dashboard halt durchaus verschiedene Zeiträume in den Widgets darstellen kann, und erst wenn ich in irgendeinen anderen Report komme, dann sieht man plötzlich auch wieder die Auswahl des Zeitraums. Also keine Sorge, der ist nicht weg. Den braucht man nur nicht auf der Startseite.
Genau. Und dann wären wir auch schon durch mit dem 4-Wochen-Rückblick, was so los war, und kommen zum Ding des Monats. Und zwar ist uns aufgefallen, dass wir noch nie, oder dir ist es aufgefallen, Markus, dass wir noch nie als Ding des Monats den Google Tag Manager hatten. Und der wird ja,
wir
immer
ja meine
wichtiger.
Liste erstellt. Oh, sorry. Ich hatte ein Loch. Ich dachte, du wärst fertig. Bitte, weiter.
Ja. Genau, wir hatten das noch nie drin, und du hast gerade gesagt, wir haben so eine Liste erstellt, da habe ich schon lange nicht mehr reingeschaut, aber das ist tatsächlich was wir hier mal ansprechen können, den Google Tag Manager. Er wird immer mehr genutzt, er ist immer präsenter, auch in Firmen, habe ich immer mehr Firmen, die darauf umstellen, und haben uns gesagt, wir reden heute einfach mal ein bisschen darüber, was eigentlich der Google Tag Manager macht und was die Vorteile sind, die Nachteile und wie man den eventuell noch besser nutzen kann. Okay, und was macht der Google Tag Manager? Eigentlich ist es einfach nur ein Stück JavaScript, was anderes JavaScript nachlädt.
Ne? Ja, im Prinzip sehr einfache, so ein One-Trick-Pony, ja, so von da aus betrachtet, aus dem Helikopter und auch total unspannend, ne, man baut was eines ein, um was anderes dann zu holen, spätestens wenn man dann an der Stelle ist, wo man 15 verschiedene Tags einbauen muss und das vielleicht nicht auf allen Seiten, wird einem zum ersten Mal klar, dass es sinnvoll ist, diese eine Implementierung des Tag-Managers überall zu machen und dann vielleicht von da aus ohne IT-Einfluss steuern zu können, welche Tags auf welchen Seiten ausgespielt werden. Das ist auch immer genau das Argument, was als allererstes zu hören ist, wenn es darum geht, bau doch mal einen Tag-Manager ein. Und das ist auch kein schlechtes Argument. Das ist nur nicht das beste und auch nicht das einzige Argument für den Tag-Manager. Aber das ist der offensichtliche Vorteil von dem Ding.
Genau, also der Vorteil ist einfach, wir werden einfach viel schneller, wir können einfacher testen, also auch das Testen ist viel einfacher geworden durch den Tag Manager. Also wir können halt wirklich einfach vorher mal gucken, was machen wir da eigentlich. Wir haben mehr Zugriff auf Sachen und können halt auch Click-Events machen, wir können halt auf alles reagieren, was auf der Seite passiert. Und halt auch Nachteile. Siehst du eigentlich Nachteile beim Google Tag Manager?
Die Nachteile, die kommen, glaube ich, dann, wenn es komplexer wird. Also wenn man sehr, sehr viele Tags, Trigger und Variablen da drin verwaltet und dann auch noch mehrere Leute zusammen daran arbeiten müssen, dann ist selbst eben mit den verschiedenen Workspaces, die man hat und dass jeder an seiner eigenen Version des Tag-Managers basteln kann, solange bis es dann irgendwann mal live gehen muss, da sehe ich dann eher so die Probleme.
Ja.
Solange man diesen IT-Flaschenhals hat und das alles irgendwie bei jemandem abgeben muss, meinetwegen auch von mehreren Seiten, der dann für den Einbau zentral zuständig ist, dann kann der schon durchaus eine sinnvolle Funktion erfüllen. Erstens dafür sorgen, dass man nicht einfach jeden Mist einbaut, bloß weil man einbauen kann. Also ich kenne das so aus dem Finanzwesen. Es gibt ja dann auch so Leute, die bei Finance sitzen und erstmal alles, was eingereicht wird, ablegen und warten, bis es nochmal wiederkommt. Um zu gucken, ob es wichtig ist. Und das kann zwar nerven, diejenigen, die Dinge einreichen, aber es kann dafür sorgen, dass wirklich nur wichtige Dinge auf einer Seite umgesetzt werden. Und das sehe ich so als Nachteil. Wenn man jetzt anfängt, alles Mögliche einzubauen, dann hat man wahrscheinlich das Ziel längst verfehlt, indem man darüber hinausgeschossen ist. Und mit jedem eingebauten Tag wird eben auch eine Seite nicht unbedingt schneller.
Ja, also ich sehe halt einen ganz großen Nachteil ist halt, dass plötzlich das Marketing glaubt, es dürfte alles auf der Seite machen im Tag Manager.
Nee, ja.
Und das ist die Instanz, die du halt ansprichst, die halt prüft, die gibt's halt oftmals nicht, weil geht halt schneller. Und ich habe da so ein lustiges Google Tag Manager Rezept gefunden und baue das mal eben ein und dann wird alles viel besser. Und dann greifen da 10 Leute manchmal in einigen Projekten bei mir drauf zu und wo ich einfach sage, nee, ihr seid zwar agil, aber wir ändern mal dieses Konzept wieder, weil wir können so nicht arbeiten, weil wir brauchen jemanden, der zumindest aus der IT nochmal drüber schaut. Der einfach guckt, funktioniert das JavaScript, macht das irgendwas kaputt? Also bei einem Kunden hatten die dann so lange rumgespielt, dass dann der in den Warenkorb legen Button nicht mehr funktionierte. Da haben die halt ein Event draufgelegt, der nicht funktionierte und die so lange warten lassen, bis er funktioniert. Und dann kam halt gar nichts mehr an. Dann kam halt gerade diese Funktion, also die Seite macht einfach keine Rückmeldung, dass in den Warenkorb legen schon gar nicht mehr funktionierte. Und das sind halt die Sachen, dass man einfach testen muss. Und das ist halt der größte Nachteil des Google Tag Managers, er sieht so einfach aus. Ja. Man klickt sich da was zusammen und kann es veröffentlichen und darum sage ich immer, Veröffentlichung sollte immer in der IT liegen.
Ja, wobei, wenn man dem Tech-Manager gegenüber fair sein will, ist das natürlich kein Nachteil des Tech-Managers. Ne? Das ist ein Nachteil von Menschen, von Anforderungen, von Frust mit Prozessen und so weiter. Und wie wir dann so gestrickt sind, sobald wir dann Freiheiten haben, nutzen wir die vielleicht dann gelegentlich schon mal über die Maße.
Genau. Es ist tatsächlich ein Problem von den Prozessen und auch von dem, was man auch glaubt zu wissen. Also auch, das ist auch teilweise einfach maßlose Selbstüberschätzung der einzelnen Personen in dem Bereich, wo man halt reinschreiben kann und denken, da passiert schon nicht so viel. Und man kann halt extrem viel machen. Bei der SMX hatte ich eine Session zusammen mit meinem Partner, also mit dem, dieser Stefan. Sorry, wenn ich deinen Namen falsch sage, aber da war es so, dass er halt gezeigt hat, was man alles machen kann, dass man halt eine ganze Seite in Wartungsmodus setzen kann über einen Tag-Manager, dass man alles austauschen kann. Und das sind halt, man kann halt wirklich tief eingreifen und viel kaputt machen, darum bitte vorsichtig sein. Das ist so der größte Nachteil, also nicht der Vorteil des Tech-Managers.
Mhm. Ja, und um dem einen Riegel vorzuschieben, so ein Stück weit gibt es ja eben auch einen Freigabe-Workflow. Ne? Man kann also ja auch im Tech-Manager dafür sorgen, dass so ein gewisses Maß an Kontrolle und Prozess auch eingehalten wird.
Genau, man kann inzwischen einreichen, dass jemand anders veröffentlichen soll. Und das ist auch super wichtig. Das war lange Zeit halt nicht so einfach, aber jetzt ist das ja schon echt praktisch.
Ja, aber ja, das ist das jetzt extrem. Entschuldigung, ich habe hier wirklich viele Löcher drin. Ich höre teilweise nicht, ob du sprichst.
Genau, das kurz als Anmerkung. Wir hören uns gegenseitig nicht immer gleich zeitgleich, aber ihr werdet hoffentlich keine Löcher drin haben, weil wir entsprechende Technologie nutzen. Ja. Und darauf hoffen wir.
Das macht für mich auch das Kontrollhören des Podcasts viel spannender, weil da sind Sachen, die habe ich vorher noch nicht gehört.
Genau. Aber jetzt weiter, du wolltest noch was sagen?
Ja, ich wollte sagen, also das, man sieht ja auch daran, dass dieses Feature jetzt dazugekommen ist mit vielen anderen kleinen Veränderungen, auch dummerweise im User-Interface, dass da Probleme gelöst werden, die in der echten Welt auch existieren. Ne? Also viele Leute werden gesagt haben, wir haben den Tech-Manager wieder rausgeschmissen, weil dies, das und sonst noch was passiert ist. Wir brauchen hier einen Freigabe-Workflow und da ist er.
Ja, und es haben halt Leute gesagt, wir nutzen den Tech-Manager nicht, sondern Tellium, weil die haben den Freigabe-Workflow. Also das sind halt so Sachen, wo halt einfach Google dann nachgebaut hat, was in anderen Tools schon längst üblich und sinnvoll war.
Das kommt hinzu. Ne? Es ist nicht der einzige Tech-Manager auf der Welt und so befruchten sich verschiedene Produkte beim Tech-Manager, genauso wie bei vielen anderen Produktgruppen halt gegenseitig halt über den Wettbewerb.
Genau. Ganz großes Feature beim Tech-Manager ist der Data Layer. Das Data Layer? Die Data Layer?
Ich denke, der Data Layer. Obwohl, wenn man das Layer für Schicht nimmt, darf man wieder die sagen. Aber wenn ich mich recht entsinne an das Buch vom, wie heißt er, Bastian Sick, dem Kolumnist, der sich mit der deutschen Sprache auseinandersetzt, bei solchen eingedeutschten Begriffen oder auch bei Kunstworten ist es, glaube ich, egal, was man benutzt.
Also, okay, gut.
Ich nehme halt immer der Data Layer.
Ich auch. Sehr gut. Und mit dem Data Layer ist halt, für die, die es nicht kennen, ist einfach eine Möglichkeit, im Quelltext Daten zu unterlegen, mit denen wir dann im Tech Manager drauf reagieren können. Sei es einfach nur Variablen, die mit Werten belegt sind oder halt auch auf Events reagieren, die dann passieren, damit ich anders reagieren kann und einfach die Daten anreichern kann. Sei es von Analytics oder sei es das Facebook Pixel oder was auch immer. So kann ich einfach Daten, die ich sonst irgendwie finden müsste mit Funktionen innerhalb des Quelltextes, kann ich halt direkt schon bereitstellen. Und auch erst, wenn ich sie später vielleicht benötige, dann kann die IT die auch schon am Anfang gleich bereitstellen für die Sachen, wo sie sagt, das macht Sinn, die reinzuschreiben und dann zu nutzen.
Das ist eben auch für tiefere Implementieren, sage ich mal, wenn es darüber hinausgeht, einfach nur irgendwelche vorgefertigten Tags auszuspielen, womit die meisten wahrscheinlich auch anfangen, wenn sie mit dem Tag-Manager starten. Will man da jetzt mehr und will man irgendwelche bestimmten konkreten Probleme lösen, ist das eben relativ schnell vorbei mit diesem Mythos der Entkopplung von der IT, weil man eben den Data-Layer dann doch systemseitig mit irgendwelchen Informationen, Daten oder sonst irgendwas, Events bestücken lassen muss, damit man eben wieder auf der anderen Seite im Google Tag Manager auf diese Daten oder Events reagieren kann, um dann irgendwelche bestimmten Dinge zu tun. Ja, da sitze ich dann eventuell doch wieder und warte, bis die Daten irgendwo zur Verfügung gestellt werden können.
Ja, aber, oder solange das GraPC halt irgendwo raus.
Oder ich kann sie mir selber irgendwo raussuchen und in den Data Layer schreiben, aber wenn ich sie schon rausgesucht habe, brauche ich streng genommen auch den Data Layer schon gar nicht mehr. Ne? Dann reicht
also
naja, oft
also ich sag nochmal, es ist
ja?
Ja, also ich finde halt, gerade wenn man halt neue Sachen testen und ausprobieren will, kann man sie erstmal aus dem Text scrapen und dann die Anfrage an die IT stellen, dass in Data Layer reinkommt, damit ich dann sauberer arbeiten kann.
Ja.
So okay. Arbeite ich in dem Zusammenhang. Dass ich erstmal gucke, funktioniert's, macht Sinn, ja, nein, und dann sage ich hier, guck, so sieht's aus und das hätte ich gern und das brauche ich.
Also zum Zeitsparen vielleicht, ja.
Genau, einfach um einfach schnell zu sein am Anfang.
Ja, das ist vielleicht auch eine gute Brücke zu einem der Stichpunkte, die ich mir aufgeschrieben habe, wenn es darum geht, sich Dinge anpassen zu lassen. Oft geht es auch darum, dass man etwas umsetzen kann, dass die Informationen, die man braucht, irgendwo auf der Seite stehen. Oder dass man die Elemente, die man mit irgendwelchen Events oder sowas anreichern möchte, dass man die zwar finden kann, aber nur sehr mühselig. Zum Beispiel, indem man in einem Container mit der ID XY 3 Stufen runtergeht und dann sich irgendein Element mit irgendeiner bestimmten CSS-Klasse sucht, weil das erlaubt der Tag Manager zwar alles, aber wenn ich es dann schaffe, dann das Element gefunden, das Element zu finden und dann eben anzureichern, zu verändern oder dessen Daten zu nutzen, dann spätestens stelle ich eben auch die Anforderung an die IT, dieses Element mit einer ID zu versehen oder mir die Daten direkt in den Data Layer zu schreiben, weil es einfach viel zu wahrscheinlich ist, dass irgendjemand irgendwas am Design ändert, aus irgendwelchen ganz anderen Gründen, sich diese Hierarchie ändert oder die CSS-Selektoren eben nicht mehr greifen und dann funktioniert meine Funktion im Tag-Manager irgendwann nicht mehr und ich kriege es im Zweifelsfall viel zu spät mit.
Genau, und wir haben auch ein Dokument gefunden, habe ich über den Google Tag Manager, die Readiness-Checklist von Luna Metrics, und da ist halt auch ein Punkt von, ich glaube 59 ist Add IDs to every important element. Also dass die IT einfach schon mal, oder die Web-Developer fürs Frontend einfach schon mal jedem wichtigen Element wirklich eine eigene ID geben. Weil dann kann man wirklich alles ansprechen, das macht es halt viel einfacher. Mhm. Das spricht ja zu dem, was du schon gesagt hast, dann dafür einfach mehr IDs.
Genau, mehr IDs idealerweise für alles, wo man das Gefühl hat, das könnte man für irgendwas gebrauchen. Ob man es für jedes Element machen muss, weiß ich jetzt nicht. Dann kommt jetzt wieder der Purist und sagt, ja, damit blähe ich ja unnötig den Quelltext auf und Ladezeiten, bla bla bla, machen wir nicht. Ne? Also jetzt zur IT zu gehen, zu sagen, mach mal überall IDs dran, ist wahrscheinlich auch nicht die beste Lösung.
Naja, wir brauchen sie ja eigentlich schon für die On-Page-Ansicht, für dieses Klick On-Page, wie heißen die Analyse? In
Overlay.
Overlay, genau, da brauchen wir eigentlich auch überall IDs, von daher macht das schon ein bisschen Sinn und die IDs sind auch gar nicht so schlimm und so fressen und die paar Arbeit sind inzwischen auch egal.
Nee, mir auch, ne? Aber wenn jetzt da der Purist eben nicht auf der Seite der Anforderungen, sondern auf der Seite des Erfüllers sitzt und sagt, das machen wir nicht, wir achten hier auf jedes Byte, hier muss jedes Byte einen Sinn haben, sonst kommt es nicht in den Quelltext, auch das gibt es, ja. Dann muss man für die einzelnen IDs wirklich angeben können, warum die gebraucht werden.
Genau.
Ist mir begegnet. Also ist jetzt kein konstruiertes Modell, sondern passiert tatsächlich.
Genau, und da ist ganz wichtig zu wissen, von wegen für die Puristen, wenn ihr im Tag-Manager eigene HTML-Quelltexte oder JavaScript-Sachen reinschreibt, kommentiert die so viel ihr wollt. Kommentiert die, schreibt dran, was die machen. Ihr müsst da keine kurzen Variablennamen benutzen, denn der Tag-Manager, der macht da ein Minify drüber. Der fasst das alles zusammen, optimiert das und dann ist es nicht mehr lesbar. Aber das, was im Tag Manager steht, sollte jeder, der es aufruft, lesen können. Ganz wichtig.
Ja, das gilt sogar dann, wenn man alleine damit arbeitet, weil es vergehen auch schon mal 2-3 Jahre. Man arbeitet zum Glück immer noch an dem gleichen Tag Manager und weiß teilweise nicht mehr, was hat man denn da jetzt überhaupt gemacht, wenn man es nicht ordentlich dokumentiert.
Genau, und da gibt es jetzt ja auch das Notizfeld. Bei jeder einzelnen Variable oder bei jedem Tag gibt es überall ein Feld, wo man Notizen reinschreiben kann, was das denn gemacht hat oder wofür das da ist, damit man ein bisschen besser damit arbeiten kann. So, das Luna Metrics Dokument packen wir in die Shownotes. Genau, und beim Arbeiten mit dem Tag Manager ist ganz wichtig, nutzt den Vorschau-Modus, drückt Vorschau, schaut euch an die Website an und dann habt ihr eine eigene Toolbar vom Tag Manager und seht, was wirklich passiert, was im Data Layer drin ist, was in den Variablen drin ist, welche Tags ausgelöst werden, welche nicht ausgelöst werden, und da kommt man extrem weit schon mit. Unbedingt benutzen, bevor ihr es einfach freischaltet. Also immer vorher den Vorschau-Modus benutzen.
Der Vorschau-Modus ist auch so ein echter Aha-Moment gewesen, als ich mir zum ersten Mal den Tag Manager angeschaut habe. Jetzt kann man es wirklich vernünftig debuggen, ausprobieren, muss da keine Hektik walten lassen. Ja. Wenn man das dann eben noch mit anderen Tools kombiniert, die wir verlinken werden, ne, wie zum Beispiel den Data Slayer, in dem man sich anschauen kann, nochmal detailliert, was passiert da genau im Data Layer, oder eben auch kombinieren mit ganz normalen Erweiterungen, die man zum Debuggen von Analytics benutzt, sei das jetzt GA-Debug oder der Tag Inspector oder was auch immer. Dann kann man da sehr, genau, sehr in Ruhe ausprobieren, was man da implementieren will und sich dann auch im sicher sein, dass zumindest in den Browsern, in denen man es getestet hat, dass es dann da auch funktioniert.
Genau, und bei den Tools, wenn du noch das eins noch dazu, den Tag Manager Injector, damit kann man den Tag Manager schon mal in Websites reinkriegen, wo man noch entwickelt und die IT noch nicht mal den Tag Manager eingebaut hat. Also gerade wenn man Projekte übernimmt und die umstellt auf den Tag Manager, dann kann man das schon mal dafür nutzen, um schon mal loszulegen, auszuprobieren ohne dass an der Website was gemacht werden muss. Auch den packen wir in die Shownotes.
Ja, mit Herzchen. Ganz viel Liebe für das Tool, weil gerade da, wo man anfängt, irgendwie auch Dinge umzustellen und noch gar kein Tag-Manager drin ist, ist es wunderbar, wenn man über den Injector schon anfangen kann, die Tags vorzubereiten, in der Vorschau schon nachsehen kann, ob alles funktioniert. Und wenn man dann irgendwie noch hingeht und der Tag-Manager ist schon eingebaut und vielleicht ist Analytics noch nicht ausgebaut, auch das kann man im Tag-Manager abfackeln, dass bestimmte Dinge erst dann irgendwie gefeuert werden, wenn kein Analytics-Code mehr auf der Seite ist, und kann man da sehr lückenlos schon mit gut vorbereiteten Containern eben auch ohne Hektik umstellen von direkter Implementierung zum Beispiel auf den Google Tag-Manager. Und das auch schrittweise.
Genau, das hilft da enorm. Okay, und jetzt noch abschließende Tipps, Tricks, Hinweise, Ideen, Fragen zum Tag Manager. Wie gehst du bei mehreren Websites um, wenn du übergreifend arbeitest mit Google Tag Manager?
Also ich habe mir irgendwann mal die Mühe gemacht, so ein gewisses Repository aufzubauen an bestimmten Kombinationen von Variablen, Triggern und Tags, die ich brauche, um bestimmte Probleme zu lösen. Und ich glaube, es gibt vom Simo Ahava gibt sogar so ein Tool, wo man die Dinger irgendwo in einem Google Doc oder sonst irgendwo ablegen kann. Oder bei ihm in der Datenbank, keine Ahnung. Benutzt du das?
Rüberkopieren kannst du. Du kannst dir einen Haupt-Tag-Manager-Element bauen, wo du alles drin ist und dann einzeln rüberziehen. Wie in so einen Warenkorb kannst
du rüberziehen. Ah, genau, richtig, ja. Du baust es in ein Tag-Manager-Konto ein, richtig. Das Ding nutze ich halt nicht, aber im Prinzip mache ich das Gleiche. Bei mir sind halt exportierte Container, die ich irgendwo als XML rumliegen habe, oder JSON ist es, glaube ich, ne? Und die kann ich dann relativ schnell reinziehen, wenn ich eine Lösung von, die ich in einer Website nutze, auch in eine andere rüberziehen möchte. Das funktioniert aber eben nur dann, wenn man sich an bestimmte Konventionen hält. Also wenn ich weiß, ich möchte immer irgendwie eine Variable haben, in der ich die Property-ID eintrage, dann sollte die halt überall gleich heißen, damit das funktioniert. Sonst ist das halt wertlos, oder man hat irgendwelche Dubletten, die man dann wieder deduplizieren muss von irgendwelchen Variablen oder Triggern. Genau. Das bedeutet also, wenn man wirklich mehrere Websites verwaltet, oder auch wenn mehrere Leute eine Website verwalten, sind Konventionen eigentlich super wichtig, um Probleme aus dem Weg zu gehen. Und ich nutze das für mich alleine schon deswegen, weil ich als ein Mensch mit N Tag-Managern und Containern arbeiten muss, aber genauso funktioniert das umgekehrt, wo auch nur ein Tag-Manager Konto bearbeitet wird, aber wenn mehrere Verwalter dran arbeiten, ist das Problem im Prinzip genau das gleiche. Ja, so ein paar Sachen hat man schon gesagt. Versionshinweise sind super wichtig, die im Tag-Manager so ordentlich zu pflegen und vielleicht auch darüber hinaus. Aber ich glaube, das haben wir auch schon mal in irgendeinem anderen Kontext in der Sendung gesagt. Also ein Dokument anzulegen, in dem man große Änderungen im Tracking, sei es direkt oder über den Tag-Manager, hinterlegt, ist auf jeden Fall eine gute Idee, weil eben Zeit vergeht und man sich nicht ewig lange erinnern kann, warum man was vielleicht getan hat. Als letzten Tipp von meiner Liste vielleicht noch, oder letzte zwei Tipps. Man sollte sich darüber bewusst sein, das ist etwas, wo man dann sonst auch drüber stolpern kann, dass im Prinzip, wenn man mehrere Analytics-Tags ausspielt über den Tag-Manager, dass die alle ihr eigenes Tracker-Objekt haben. Das heißt also, man hat nicht wie bei so einer direkten Implementierung normalerweise einen Tracker, der erzeugt wird und der macht dann alles, was dann vielleicht auf der Seite getan wird, sondern jedes Tag hat seinen eigenen Tracker. Das ist das eine Ding, was ich jetzt mal so abgeschlossen mal sage, wer also auf irgendwelche Probleme stößt und sich wundert, warum ist das so, der erinnert sich vielleicht daran, dass es daran liegen kann, dass man auf den falschen Tracker schaut. Und der zweite Tipp, mit dem ich mich inzwischen wirklich sehr gut anfreunden konnte und wo ich auch rückwirkend in bestehenden Containern einfach nochmal aufgeräumt habe, ist dieses Einstellungsobjekt. Da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ein globales Objekt, in dem man sämtliche Grundeinstellungen für Analytics-Tags hinterlegen kann, wie eben zum Beispiel sowas wie die IP-Anonymisierung, damit man ihn nicht vergisst, wie zum Beispiel bestimmte benutzerdefinierte Dimensionen oder Messwerte, die immer mit den gleichen Werten belegt werden sollten, einfach nur, damit man es nicht vergessen kann. Solange man daran denkt, in dem globalen Einstellungsobjekt zumindest die Property-ID immer noch als zusätzliche Variable einzulesen, weil die braucht man an vielen anderen Stellen in der Regel auch nochmal bei komplexen Implementierungen, ist das eine super Hilfe. Und wenn man dann nämlich eine neue benutzerdefinierte Dimension oder sowas hat, dann muss man die nur noch an einer Stelle ändern und nicht in 6, 7, 8 oder ich weiß nicht wie vielen Analytics-Tags, die man über den Tag-Manager gerade ausspielt.
Genau, und da ist es ja auch so, dass man die auch überschreiben kann, dass man nicht darauf, nicht, dass man die einfach gesetzt hat, sondern dass man auch in dem Fall, wenn man sie eingebunden hat, in einzelne Elemente dann nochmal diese benutzte Dimensionen oder Messwerte, was auch immer, einfach überschreiben kann. Die sind also nicht fix drin, sondern überschreibbar.
Ja, also super Sache.
Dann noch ein Hinweis, wer mehr zum Tech Manager lesen und verstehen möchte, ist die Website vom Simu Ahava ans Herz zu legen. Der schreibt eigentlich alles, was es zum Tech Manager gibt, und ist so das Tech Manager Brain, würde ich sagen. Auch wenn man live sehen kann, lohnt sich auf jeden Fall. So, dann wären wir auch durch mit unserem Ding des Monats im Google Tech Manager und kämen jetzt zu den Terminen, die anstehen. Termin Nummer 1, da bist du vor Ort.
Da bin ich vor Ort, genau. Das ist der 121 Watt Creative Hub, diesmal in Düsseldorf am 22.08. Und es geht um harte Dinge zu messen. Wer da Lust hat, kommt da gerne auch vorbei und dann treffen wir uns mal. Es gibt einen
Aufruf. Und der andere Termin ist der Google Analytics Summit am 9.11. Aktuell gibt es noch die Early Bird Tickets. Schnell sein und ein Early Bird Ticket sichern und uns beide auf der Bühne sehen.
Genau. Hatte ich schon aus den Terminen rausgeschmissen, weil wir es in der letzten Sendung gesagt hatten, aber der Early Bird läuft halt noch und deswegen jetzt nochmal dabei.
Genau, das war es dann auch schon für heute. Wir haben keine Jobs zu verkünden, deshalb vielen Dank euch fürs Zuhören. Und wir überlegen gerade, welche Themen wir als nächstes nehmen können. Wenn ihr einen Themenvorschlag habt, ruhig auf den termfrequenz.de Blogpost zu dieser Ausgabe einfach drunter schreiben, welches Thema ihr wünscht, dann können wir überlegen, ob wir es machen. Gibt einige mögliche Themen, aber wir wollen uns da nicht beeinflussen. Wir wollen euch nicht beeinflussen, sondern ihr könnt einfach sagen, was ihr gerne mal hören wollt und wir sind gespannt darauf.
Genau. Gerne auch, wenn es wirklich sinnvoll ist, gerade bei so einem global-galaktischen Thema wie dem Tech-Manager, das muss man nicht in einer halben Stunde abfackeln, das war ja jetzt nur so ein Überflug, gespickt mit so ein paar Hinweisen und Dingen, die man so aus der Praxis sich inzwischen erarbeitet hat. Also wer da mal ganz bestimmte Dinge, die man zum Beispiel mit dem Tech-Manager besser lösen kann als irgendwie mit direkter Implementierung oder wie auch immer. Wenn solche Themen gewünscht sind, dann können wir das auch mal machen. Ne? Wir müssen nicht immer nur im Helikopter
bei irgendwelchen. Genau, das war es etwa von uns. Jetzt unser, mehr oder weniger, wie wir es nennen, Abspannen. Und zwar geht es darum um Feedback. Und da ist ganz wichtig, ich war jetzt vorgestern auf der SEO-Vorlesung von Jens Fauler und habe da einige unserer Hörer persönlich kennengelernt. Das fand ich sehr schön und darum ruhig einfach uns ansprechen, mich oder Markus, einfach ansprechen, wenn wir irgendwo sind und einfach, googelt einfach nach uns, dann seht ihr auch Bilder von uns, es ist einfacher uns zu erkennen. Ich hatte nämlich einen, der musste mich vorher googeln, ob ich es wirklich bin. Also dann ist man, glaube ich, schon richtig, dann hat man Fame, wenn man nach einem gegoogelt wird. Egal, sprecht uns einfach an, gebt uns Hinweise, was ihr gut findet, was euch interessiert. Alles weiter und natürlich kriegt ihr dann auch ein Bier ausgegeben in der Regel, zumindest von mir. Von dir auch, Markus, wenn sie dich ansprechen?
Ja, von mir dann Malzbier.
Okay, von dir ein Malzbier. Ansonsten denkt bitte dran an Bewertungen und Besprechungen auf iTunes. Wir wissen, das ist nicht so einfach, aber ihr seid im Online-Marketing, ihr schafft das. Wir glauben an euch. Hinterlasst eine Bewertung, wenn ihr iTunes benutzt und 5 Sterne sehr gerne, auch wenn euch es gefallen hat. Genau, iTunes wichtig.
Ja, das ist halt die Bewertungswährung da. Die haben wir nicht in der Hand.
Genau, das ist so die Metrik für die erfolgreichsten Podcasts und da wollen wir hin. Genau, und dann denkt bitte dran, unsere Facebook-Seite zu liken, da gibt es immer die aktuellen Informationen, eventuell auch mal zwischendurch Link-Tipps, einfach Beyond Page Views bei Facebook eingeben. Da ist dann unsere Facebook-Seite.
Gut.
Und zum Schluss, ihr könnt
unseren... Sind wir durch. Oh, Entschuldigung.
Ja, und zum Schluss gibt es dann noch die Möglichkeit, uns natürlich auf Soundcloud zu hören oder direkt zu abonnieren oder iTunes. Einfach, überall da, wo ihr euch hören wollt. Auf YouTube sind wir auch. Also jeder hat seinen Kanal. Könnt ihr alle nutzen. Kommentare, Anregungen und Fragen einfach auf unserem Podcast, bei Termfrequenz, auf unserem Blog, auf termfrequenz.de und Mails natürlich an podcast@analytrix.de. Das war's von mir. Ich sage auf Wiedersehen, Michael Jansen und
ich sage dann auch auf Wiedersehen und wer es jetzt gehört hat bis hierhin, schnell rein in die Shownotes, da sind jetzt ganz viele Links zu ganz vielen Übersichten von Tools und wenn ihr so ein bisschen gestrickt seid wie ich, dann wollt ihr euch bestimmt jetzt gleich ein paar davon angucken. Dabei viel Spaß und bis zur nächsten Sendung. Wir sind raus. Ciao.
Ciao.